Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch. International. Eine Sendung von Walter Müller und Elsbeth Gucker.
Alle internationalen Transaktionen im illegalen Business laufen dort, wo die legalen laufen. Das gilt für die Waren, das gilt für die Personen, das gilt für das Geld, das gilt für die Kommunikation, weil sie immer dann am leichtesten sich sozusagen harmlos kamuflieren können.
Sagt Max-Peter Ratzel, der Direktor der europäischen Polizeibehörde Europol. Der Strom von Waren, die illegal über Grenzen verschoben und gehandelt werden, ist enorm. Geschmuggelt werden nicht nur Drogen, Alkohol oder Zigaretten. Geschmuggelt werden auch massenweise illegale Kopien von Kleidern, von CDs und DVDs oder Spielzeug oder gefälschte Medikamente. Wie groß der Schaden ist, der durch Schmuggel und Schwarzhandel für die öffentlichen Kassen entsteht, bleibt im Dunkeln. Aber nach Schätzungen entgehen der Europäischen Union allein durch Zigarettenschmuggel mehrere Milliarden Euro jährlich an Tabak- und Mehrwertsteuern. Darum hat gerade die EU in den vergangenen Jahren massiv in den Kampf gegen das organisierte Verbrechen investiert und bei den Zollkontrollen technisch aufgerüstet, zum Beispiel die hochmoderne Containerdurchleuchtungsanlage im Hafen von Rotterdam. Auf der Maasvlakte im westlichsten Zipfel des Rotterdamer Hafens trifft ein Lastwagen zur Zollkontrolle ein. Seine Ladung, ein Schiffscontainer, muss untersucht werden. Sobald der Chauffeur den Lastwagen in die richtige Position gefahren und seine Steuerkabine verlassen hat, schließen sich die Türen vor und hinter dem Gefährt. Wie in einer Autowaschanlage wird nun der Lastwagen mitsamt seiner Ladung durch den 65 Meter langen und 5 Meter hohen Röntgentunnel gezogen.
De scan ist binnen in de tunnel en op het moment jullie horen de sirenes wordt nu de foto gemaakt. Een foto van de zijkant en een foto van de bovenkant. En daarom horen jullie de sirene nou.
Knappe 10 Minuten dauert die Kontrolle hinter den 2,5 Meter dicken Mauern des Röntgentunnels. Der Scanner durchleuchtet den Container von oben her und von der Seite. Wenn der Alarm ertöne, sei der Apparat aktiv, erklärt Onno von Elswijk, einer der Scan-Analytiker bei der Zollbehörde im Rotterdamer Hafen.
Die Türen gehen jetzt offen. Der Container ist nun gescannt. Er wird nach der anderen Kant verplaatst. Da wartet der Chauffeur auf den Ausschlag. Und auf dem Moment.
Sobald der Scanner seinen Auftrag erledigt hat, öffnen sich die Türen automatisch. Der Chauffeur klettert in die Führerkabine und fährt den Lastwagen zum anderen Ende des Gebäudes, wo er auf das Resultat der Untersuchung warten muss. Kaum hat er die Röntgenanlage verlassen, fährt bereits der nächste Lastwagen vor. Unterdessen lockt sich Scan-Analytiker Onno von Elswijk im ersten Stock des Zollgebäudes auf seinem Computer ein. Vor ihm öffnen sich drei Bildschirme. Rechts erscheint der Frachtbrief mit Angaben zum Inhalt des Containers und Informationen zu Herkunft und Ziel der Waren. Die Bildschirme in der Mitte und links zeigen die beiden Röntgenbilder, die der Scanner soeben aufgenommen hat. Seine Hauptaufgabe als Scan-Analytiker sei es nun, die Bilder aufmerksam anzuschauen und logisch nachzudenken, erklärt Onno von Elswijk.
Zoals jullie zien hebben we hier nu drie schermen. Het rechterscherm geeft de informatie over de container, waar het vandaan komt, waar het naartoe gaat. Deze container komt vanuit Nederland, met bestemming in de Verenigde Staten. Nou, dan ga je heel logisch nadenken als beeldschermanalist. Wat kan erin zitten, wat hoort erin te zitten?
Ob sich im soeben kontrollierten Container etwas Verdächtiges befindet, darf der Analytiker aus Datenschutzgründen nicht verraten. Deshalb lädt er ein anderes Scanbild auf seine Bildschirme, um dem Besuch zu zeigen, wie ein Treffer aussieht. Er deutet auf ein Auto, das sich in einem Container befindet. Das linke Hinterrad ist leicht dunkler als das rechte.
Und wir sehen nun, dass er in deze achterband van de auto, dat er pakketjes in zitten. Zoals jullie aan de voorkant kunnen zien, ook een lege band. Er zit alleen lucht in, dat is conform. Maar hier een achterband en die is gevuld met zakken ecstasypillen.
Statt mit Luft sei das linke Hinterrad mit Säcken voller Ecstasypillen gefüllt, erklärt Onno von Eelswijk. Eine solche Schmugglerladung ist für die Bildschirmanalytiker relativ einfach zu entdecken. Hier zeigt sich auch der große Vorteil des Scanners. Sie könnten ihren Kollegen, die den Container für Beweiszwecke ja öffnen müssten, ganz präzise angeben, wo sich die illegale Ware befinde. Früher, als es noch keine Durchleuchtungsapparate gab, brauchten die Zollbeamten jeweils 8 Stunden, um den Inhalt eines Containers durchzukämmen. Heute benötigt Onno von Eelswijk noch eine Viertelstunde, bis er die beiden Scanbilder analysiert hat. Wenn er nichts findet, gibt er dem Chauffeur grünes Licht zur Weiterfahrt. Rotterdam ist der größte Hafen Europas. 36.000 Schiffe aus aller Herren Länder löschen hier jährlich ihre Fracht. Die Handelswaren werden von hier aus weiterverteilt, knapp die Hälfte auf Binnenfahrtschiffen, die auf der Rheinroute das Hinterland versorgen, ein Viertel auf Lastwagen, 5% auf der Schiene und der Rest via Pipelines. Übrigens kontrollieren die Rotterdamer Zöllner nicht nur alles, was die Schiffe bringen, sondern auch, was verschifft wird. Ein Großteil der Güter wird in Containern transportiert. Container von der Größe eines geräumigen Wohnzimmers, 12 Meter lang, 2,60 Meter hoch und fast 2,5 Meter breit. Letztes Jahr waren es 7 Millionen Stück, dieses Jahr voraussichtlich eine halbe Million mehr. Für die Zollbehörden dieses größten Warenumschlagplatzes in Europa ist es eine besondere Herausforderung, denn der Rotterdamer Hafen ist bei den weltweit tätigen Transportunternehmen gleichermaßen beliebt wie bei Schmugglerbanden. Schleichhändler wissen, dass sie in diesem riesigen Hafen eine Chance haben, weil es unmöglich ist, jeden einzelnen Container zu kontrollieren. Pro Jahr könnten sie 40.000 Container scannen, etwa 120 Stück pro Tag, rechnet der Zöllner Pieter Bruin vor.
Auf Jahrbasis scannen wir 40.000 Container in Rotterdam. Das houdt in, dass wir ungefähr 110, 120 per Tag scannen.
Früher entschied das Zufallsprinzip, welcher Container geöffnet werden musste. Heute bestimmt der Computer aufgrund von Risikoanalysen, welche Container kontrolliert werden müssen. Das Programm überprüfe sämtliche Frachtpapiere der Reedereien und suche nach Gütern, die außergewöhnlich oder verdächtig seien. Als Beispiel erwähnt Pieter Bruin Kokosnüsse aus Island. Eine solche Ladung sei für den Zoll natürlich höchst interessant.
Dat programma gaat alle ladingsbescheiden die aangeleverd worden door de rederijen, gaat dat programma na. En die gaat kijken of er bepaalde goederen vanaf bepaalde bestemmingen bij zitten die wij interessant zouden kunnen vinden. Bijvoorbeeld kokosnoten uit IJsland.
Schmuggler kennen keine Grenzen. Das erleben die Rotterdamer Zöllner tagtäglich. De Bruin erzählt von Kokain aus Südamerika, das seine Kollegen in den Bäuchen von toten Insekten entdeckt haben, von Containerladungen voller gefälschter Markenkleidung aus dem fernen Osten und von den Imitationszigaretten, auf die sie immer wieder stoßen, wenn sie Frachten aus dem Balkan kontrollieren. 116 Millionen illegale Zigaretten wurden letztes Jahr in Rotterdam entdeckt, 4,2 Millionen gefälschte Markenartikel und mehr als 9000 Kilo Kokain. Wobei es auch schon vorkam, dass das weiße Pulver aus Südamerika unten am Schiffsrumpf in einem torpedoförmigen Behälter transportiert wurde. Im Rotterdamer Hafen ist deshalb auch ein Tauchteam aktiv. Gleichzeitig ist der Hafen berühmt für jene Männer, die verdächtigen Schiffen unangemeldet einen Besuch abstatten, um alle Ecken zu untersuchen. Sie heißen die Schwarze Bande, weil sie bei dieser Arbeit so schmutzig werden. Kriminelle seien immer einen Schritt voraus, gibt Zollsprecher Kesnaninka zu. Sobald eine Methode bekannt sei, ließen sich Schmuggler etwas Neues einfallen. Es bleibe ein Katz-und-Maus-Spiel.
De criminelen denken natuurlijk altijd verder. Het blijft wel een kat-en-muisspel, maar we zijn natuurlijk ook niet achterlijk en op ons achterhoofd gevallen. Ze zijn inderdaad inventief, maar dat zijn wij ook.
Schmuggler seien erfindungsreich, sagt Kees Naninga. Aber der Zoll sei es auch. Es sind nicht nur der Erfindungsreichtum von Schmugglern und der technologische Fortschritt, die Polizei und Zollbehörden vor neue Herausforderungen stellen, sondern auch politische Entwicklungen. Nicht nur die Erweiterung der Europäischen Union und damit verbunden der Abbau der inneren Grenzen, zum Beispiel wenn nächste Woche die Erweiterung der Schengen-Verträge um 8 neue Länder in Mittel- und Osteuropa in Kraft tritt. Entscheidend ist, wie die neuen Nachbarstaaten gegen Schmuggel und Schwarzhandel vorgehen. Nicht nur durch Grenz- und Zollkontrollen, sondern auch durch den Kampf gegen die Korruption in der staatlichen Verwaltung, wie die Reportage von Osteuropa-Korrespondent Walter Müller aus Mazedonien zeigt.
Großes Gedränge auf dem Basar in der Altstadt der mazedonischen Hauptstadt Skopje. Alles ist zu haben. Gemüse, Kleider, Schuhe, Kosmetika, Werkzeug sowie Rohtabak und Zigaretten. Händler, meistens junge Albaner, haben die Zigaretten stangenweise aufgetürmt. Vorwiegend US-amerikanische Marken, aber auch griechische. Einer der Händler will eine Packung für 2 Euro verkaufen, eine ganze Stange mit 10 Packungen dagegen nur für 10 Euro.
What's the price for one Marlboro?
2 Euro.
Da kann etwas ja nicht stimmen. Ein Verkäufer weiter hinten erklärt, der Kollege verkaufe gefälschte Zigaretten, die seien eben billiger. Seine Zigaretten dagegen seien echt. Eine ganze Stange kostet deshalb 20 Euro.
And the whole box?
The box is 20 Euro.
20?
Yeah. Yeah.
But the other one there, he wanted to sell me for 10, for 10 Euro.
Aber auch diese Zigaretten sind dubios. Auf den Packungen sind keine staatlichen Steuermarken aufgeklebt. Also wurden diese Zigaretten nicht versteuert und sind Schmuggelware, wie die meisten Zigaretten auf dem offiziellen Markt in Skopje. Innerhalb von 8 Monaten haben die mazedonischen Zöllner über 30 Millionen geschmuggelte Zigaretten beschlagnahmt. 7 Millionen davon waren gefälschte Marlboro aus China. Zudem 487 Kilogramm Kokain, 52 Kilogramm Heroin, viele Waffen und Munition. Damit wird gesagt, was und welche Mengen von der Zollbehörde entdeckt wurde, aber nicht, wie viel tatsächlich über die Grenzen der kleinen mazedonischen Republik geschmuggelt wurde und immer noch geschmuggelt wird. Nach Erkenntnissen der Zollverwaltung werden Zigaretten in Containern vom griechischen Hafen Thessaloniki nach Mazedonien geschleust. Aber auch die Gegend zwischen dem nördlich angrenzenden Kosovo und Mazedonien ist Schmuggelgebiet. In dieser bergigen Grenzregion treiben sich viele ehemalige albanische Kämpfer, Schmuggler und Kriminelle herum. Wer was ist, ist oft schwierig zu sagen. Die Fahrt zur Grenze führt durch nebelverhangene Berge. Die steilen Straßen sind schmal, voller Schlaglöcher und auch sonst nicht ungefährlich. In der weiteren Umgebung des kleinen Dorfes Danuševci haben Schmuggler Ende Oktober ein Polizeifahrzeug beschossen. Ein Polizist wurde dabei getötet, 2 weitere verletzt. Schon mehrmals hat die mazedonische Polizei versucht, die Kontrolle über dieses Grenzgebiet wieder zurückzugewinnen. Vergeblich. Die ehemaligen Kämpfer der albanischen Befreiungsarmee sind schwer bewaffnet und haben zurückgeschossen. Denn in dieser von der Hauptstadt Skopje weit abgelegenen Gegend befiehlt Kommandant Hoxha. Der mazedonische Albaner hat 1999 im Kosovo-Krieg gekämpft, danach im Frühling 2001 beim albanischen Aufstand gegen die mazedonischen Sicherheitskräfte. 2 Kilometer vor Hoxhas Haus ist die steil zum Kosovo hinunterführende Straße nicht mehr befahrbar. Aus dem Nebel taucht ein junger Albaner mit umgehängter Kalaschnikow und Sprechfunkgerät auf. Er führt die Besucher zu Hoxha. An der Wand des überheizten Wohnzimmers lehnen 2 Schnellfeuergewehre, eines davon mit Zielfernrohr. Die Pistole hat Hoxha immer in Reichweite. Er sieht sich als Kämpfer für die Rechte der Albaner und nicht als Schmuggler. Schmuggler großen Stils seien Leute in Skopje und nicht die Dörfler in dieser Bergregion zum Kosovo, betont Hoxha. Die großen Haie in Skopje arbeiteten zusammen mit denjenigen im Kosovo und stünden in Verbindung mit dem Chef des nahegelegenen mazedonischen Grenzpolizeipostens. Der kontrolliere die Verbindungsstraße und damit den Schmuggel, sagt Hoxha. Denn wären die Bewohner dieser Region große Schmuggler, würden sie nicht in derart armseligen Hütten wohnen, argumentiert er. Kommandant Hoxha, der auch einige Zeit im mazedonischen Parlament saß, behauptet also, die mazedonische Grenzpolizei und Zollbehörde seien korrupt und am Schmuggel beteiligt. Zurück in Skopje im Lastwagenterminal der Zollverwaltung. Ein Lastwagen, beladen mit Occasionsautos aus Westeuropa, schiebt sich durch das Einfahrtstor. Hier überprüft die Zollbehörde diejenigen Lastwagen, die Ware aus dem Ausland importieren. An der Grenze werden sie versiegelt und fahren dann ins Zollfreilager nach Skopje. Die Fahrer müssen ihre Frachtpapiere abgeben. Diese werden kontrolliert und die Einfuhrsteuer wird festgelegt. Mit Stichproben überprüfen die Zöllner, ob die Ladung mit der deklarierten Ware auf den Frachtpapieren übereinstimmt. Im Durchschnitt würden sie täglich 200 Lastwagen abfertigen, sagt Nikola Donev, Chef dieses Zollterminals. Die gesamte Prozedur würde im Schnitt nicht länger als 2 Stunden dauern, sagt Donev.
Ja, wir haben deka od zavisnosti od domenot na rabota od 2 sati poveke nema zadržuje.
Für die Kontrolle der Frachtpapiere sind in einem Büro des niedrigen Zollgebäudes 17 Angestellte zuständig. Dieses Büro wirkt wie ein Albtraum aus vergangenen kommunistischen Zeiten. Einige Angestellte haben Stapel von unübersichtlichen Frachtpapieren vor sich und blättern gelangweilt darin herum. Andere schwatzen miteinander und einer knallt wie wild Stempel auf Formulare. Draußen auf dem Parkplatz des Frachthofes entsteht der Eindruck eines organisierten Chaos. Keine Schilder, keine Wegweiser, unerklärlich, wie ein Fahrer bei erstmaliger Ankunft wissen soll, wo er für den gelben, grünen oder roten Kanal einparkieren muss, je nachdem, welche Fracht er geladen hat. Erfahrungen auf dem Balkan zeigen, dass dort, wo Chaos herrscht, auch nach Geld für Dienstleistungen gefragt wird. Denn niemand kann sich selbstständig informieren. Bestechung erscheint als Selbstverständlichkeit. Frage also an Nikola Donev, Chef dieses Zollterminals. Wenn ein Lastwagenfahrer Ihnen 50 Euro bezahlt, wird er dann schneller abgefertigt. Wir nehmen kein Bestechungsgeld, lacht er, denn im Büro hätten Sie keinen direkten Kontakt mit den Fahrern, fügt Donev bei. «20 Meter weiter weg will ein mazedonischer Fahrer eben in seinen Lastwagen einsteigen. Er flucht. Seit 7 Uhr morgens warte er schon und jetzt sei bereits 11:30. Die Papyrologie, der Papierkrieg, sei eine Katastrophe.»
«Papyrologie Katastrophe.»
«Er komme mit einer Fuhre aus Österreich. Und ja, er habe Bestechungsgeld bezahlt.»
«A platio sam i to ja ovde, su uzimali su, ali ne direktno, nego preko špeditera, preko ovo.»
Zwar nicht direkt einem Zollangestellten, aber dem Spediteur. Dieses Prinzip wird vielerorts auf dem Balkan angewendet. Bestechung läuft über Zwischenhändler, die dem Zollangestellten dann außerhalb des Arbeitsplatzes das Geld übergeben. Bei der Zollverwaltung bestehen unzählige Möglichkeiten, wie Geld gemacht und unterschlagen werden kann. Der Zoll gilt als korrupte Geldmaschine, aus der sich Politiker und politische Parteien finanzieren, nicht nur in Mazedonien. Im Vergleich zur hektischen und nervösen Stimmung im Importterminal wirkt das Direktionsgebäude der Zollverwaltung ruhig und geordnet. Vanjo Kargov ist seit einem Jahr neuer Direktor der mazedonischen Zollverwaltung. Außenstehende beschreiben ihn als fähig und parteipolitisch unabhängig. Vorher war er Vizedirektor der Nationalbank. In den letzten 15 Jahren sei die Zollverwaltung zum Monster geworden, stellt Direktor Kargov fest.
15 years. It was created a monster of the customs and together with Lloyds because I have
25% der Angestellten seien für ihre Arbeit nicht qualifiziert. Sie seien für etwas anderes auf ihre Posten gekommen. Er meint damit die weit verbreitete Praxis, dass politische Parteien ihre Leute in die Verwaltung einschleusen, um so zu Einfluss und Geld zu kommen. Zusammen mit seinen Kollegen verwende er über die Hälfte seiner Arbeitszeit für den Kampf gegen die Korruption im System und mehr Professionalität, stellt Kargov fest. In seinem ersten Amtsjahr habe er von total 850 Angestellten deren 30 entlassen.
30 persons are dismissed.
Weitere 20 seien suspendiert und gegen 25 Angestellte laufe ein Strafverfahren. Mazedonien ist Beitrittskandidat der EU und wird von dieser mit Argusaugen überwacht. Die staatlichen Institutionen seien zu schwach und das Reformtempo zu langsam, hat die EU-Kommission im letzten Fortschrittsbericht kritisiert. Wohl hat das mazedonische Parlament viele EU-kompatible Zoll- und Steuergesetze verabschiedet. Doch die besten Gesetze nützen nichts, wenn sie nicht umgesetzt werden. Deshalb setzt er jetzt auf ständige interne Kontrolle und Ausbildung, sagt Vanjo Kargov.
You should always control, that's why it is very important to have, you know, first training, good stuff, and then, you know, professional standards, especially sector, and to control and procedure all the time.
Um die marode Zollverwaltung zu knacken, will Direktor Kargov nun junge, sprach- und computerbegabte Leute anstellen. Dennoch ist die Zollverwaltung nicht in einem Computernetzwerk verbunden und an Grenzübergängen fehlt ein Videosystem, das die Autonummern automatisch erfasst und kontrolliert. Große Hoffnung setzt Direktor Kargov auf eine Neuanschaffung. 4 mobile Röntgenscanner für Lastwagen, finanziert mit Geld aus dem CARDS-Programm der EU, mit dem die Union den Beitrittskandidaten hilft, die Verwaltung zu stärken. Effizienz der Kontrollen und Professionalisierung der Zollverwaltung würden dadurch wesentlich erhöht, sagt Kargov.
The most important thing is really professionalism and to work hard and to be honest. Of course, I cannot believe that everybody is, but that's it.
Im Kampf gegen Schmuggel und Korruption seien Professionalismus, harte Arbeit und Ehrlichkeit am wichtigsten. Obwohl er leider nicht garantieren könne, dass auch wirklich alle ehrlich seien, sagt Vanjo Kargov, der neue Direktor der mazedonischen Zollverwaltung.
Im Kampf gegen Schmuggelbanden rufen nationale Zoll- und Polizeibehörden oft Europol zu Hilfe. Seit 1999 sammelt diese Organisation mit Sitz in Den Haag weltweite Informationen zum organisierten Verbrechen. Mittlerweile besitzt die Datenbanken in 23 Sprachen und 3 Alphabeten, deren Inhalte innerhalb von Sekundenbruchteilen abrufbar sind. Nicht nur die nationalen Polizeibehörden der EU-Staaten profitieren davon, sondern auch die Schweiz, Island und Norwegen sind völlig integriert. Und Länder wie die USA, Australien, Kanada oder Kolumbien haben einen Verbindungsbeamten in Den Haag stationiert. Exekutivbefugnisse hat Europol nicht. Vielmehr koordiniert die Polizeibehörde den grenzüberschreitenden Informationsaustausch und unterstützt die lokalen Polizeistellen im Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Dazu gehören nicht nur Menschenhandel, Kinderporno oder Geldwäsche, sondern auch Schmugglerbanden. Organisierte Kriminalität habe heute ein ganz anderes Bild als vor 20, 25 Jahren, sagt Max-Peter Ratzel, der Direktor von Europol.
Asie ist global geworden. Es gibt keine rein regionale oder national organisierte Kriminalität mehr. B, die Strukturen sind bei weitem nicht mehr so festgefügt, wie sie früher waren. Sie sind vielmehr netzförmig strukturiert. Insoweit kann man auch vergleichen, organisierte Kriminalität hat durchaus von der legalen Wirtschaft gelernt. Das heißt, man hat ein Kontraktorsystem, man hat Subkontraktoren, man hat Subunternehmer, die bestimmte Arbeitsbereiche übernehmen, weil sie einfach dort mehr Fähigkeiten und Fertigkeiten haben.
Auch Schmugglerbanden nutzten die Vorteile der freien Marktwirtschaft. Dabei würden sie alle Möglichkeiten der modernen Technik ausschöpfen, nicht nur auf dem Gebiet des Transports, auch bei der Logistik oder bei den Finanztransaktionen, sagt der Europol-Direktor. Die größte Gefahr lauert seiner Meinung nach aber bei den Kommunikationsmethoden.
Wo wir aufpassen müssen, ist, dass beispielsweise im Bereich der neueren Technologien Kryptierungstechniken immer stärker ins Spiel kommen, sodass die Kommunikation kryptiert werden kann und die Strafverfolgungsbehörden kaum bzw. gar nicht mehr in der Lage sind oder sein werden, sie zu dechiffrieren, weil das technisch schlichtweg nicht mehr möglich ist. Das heißt, wir müssen dann zugreifen können auf die Kommunikation, bevor sie kryptiert wird.
Max-Peter Ratzel betont dabei, dass Europol, dass sein Mitarbeiterstab nicht selbstständig Telefon- oder andere Kommunikationsüberwachungen machen könne, sondern einzig und allein die lokalen oder nationalen Polizeistellen unterstützen dürfe. Dabei ist der Kampf gegen den Drogenschmuggel das Kerngeschäft von Europol.
Zu unseren Prioritäten derzeit gehört zum einen der Schmuggel illegaler Drogen, also des Rauschgiftes. Dort haben wir im Wesentlichen die klassischen Drogen, die bekannt sind, also Heroin, Kokain, Cannabis, aber zunehmend in den letzten Jahren auch synthetische Drogen. Wir haben hier zwei unterschiedliche Ströme. Heroin, Kokain kommen nahezu ausschließlich von außerhalb in die EU, Cannabis im Wesentlichen. Aber auch innerhalb der EU gibt es kleine Anbauflächen von Cannabis. Auch innerhalb von Europas gibt es kleine Anbauflächen von Cannabis. Klein insoweit im Verhältnis zu den großen Anbauflächen im Wesentlichen in Marokko. Ja. Völlig anders sieht die Situation bei synthetischen Drogen aus. Dort sind wir zum einen Importgebiet, zum anderen aber auch Produktionsstätte und Exportgebiet.
Die Hersteller von Ecstasy und anderen synthetischen Drogen scheinen auch die innovativsten zu sein, wenn es ums Schmuggeln ihrer Ware geht.
Wir hatten Fälle, wo aus Europa nach Australien beispielsweise auch synthetische Drogen geschmuggelt worden sind im Rahmen von Kunstausstellungslieferungen, wo also Bilder geliefert worden sind für eine Kunstausstellung in Australien, wo man davon ausging, jeder wird sorgfältig darauf achten, dass im Bild nichts passiert, also wird keiner den Rahmen als solchen untersuchen, was ja bei Zollkontrollen durchaus ein legitimes Unterfangen ist, weil jeder sagt, um Gottes Willen nur aufpassen, dass das Bild als solches unbeschädigt ankommt.
Auch hier zählt also der Grundsatz, dass sich illegaler Schmuggel an die legalen Warenströme andockt und Schwachstellen ausnutzt. Dabei gelte, so Max-Peter Ratzel von Europol, je umfangreicher der Güterstrom, desto kleiner das Risiko der Entdeckung.
Traditionell und logisch ist es für illegale Schmuggler, alle die Wege zu nutzen, die legal genutzt werden, über die schiere Masse das Risiko der Entdeckung zu verkleinern. Je mehr sie transportieren im Tagesgeschäft, umso schwieriger wird es für Zöllner und für Strafverfolgung, dort etwas Illegales festzustellen. Wenn sie an einen kleinen, verschlafenen Grenzübergang kommen mit einem Auto, mit einem Kennzeichen, das nicht von dem Grenzübergang ist, werden sie weiterhin schärfer kontrolliert, als wenn sie in Basel zum Beispiel sitzen und sie haben als Zöllner jeden Tag Tausende und zigtausende von Pkw und Lkw, die schlichtweg abgefertigt werden müssen, weil ihnen sonst die gesamte Wirtschaftssituation um die Ohren fliegt. Also das muss man berücksichtigen, das ist ein ganz normaler Mechanismus.
Im grenzenlosen Europa sieht Max-Peter Ratzel auch die Schattenseiten. Schmugglerbanden würden den Umstand, dass es im Schengen-Gebiet keine Grenzkontrollen mehr gäbe, skrupellos ausnutzen.
Alle von uns profitieren davon, dass wir alle Erdbeeren heute ruckzuck hier haben, weil es praktisch keine Zollkontrollen mehr gibt. Gilt auch für den Straftäter, weil man in den Erdbeeren natürlich wunderbar auch Cannabis transportieren kann, in einem Erdbeer-LKW, der aus Marokko kommt. Das gab es vor 30 Jahren so nicht. Das ist ein Fakt, den kann man nicht wegdiskutieren. Und insoweit ist Europa als Raum der Freiheit natürlich ein attraktiver Raum auch für die Straftäter.